Ja, ihr Lieben, schön, dass wir weitermachen dürfen im Markus-Evangelium. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne. Ich habe heute mal keine PowerPoint, dürft also einfach nur den Text hören und einfach mal den Text innerlich euch vor Augen halten. Ist auch mal gut, wenn man nicht immer alles über Bilder, denke ich, bekommt, sondern einfach auch mal über die Ohren die Information reinlässt. Denn das war das Übliche früher. Man hat nicht über Bild, man hat über das Ohr geredet. Ja. Ich möchte mit uns noch beten, nochmal, dass Gott uns einfach auch Ruhe schenkt. Stehen wir dazu auf, wer mag. Vater, wir danken dir von Herzen, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, dass wir vor dir stehen dürfen, dass wir dein Wort in Händen halten dürfen, dass wir mit deiner Gegenwart rechnen dürfen, dass du da bist und vor allen Dingen, dass du uns lieb hast, dass du uns Jesus geschenkt hast und dass wir in Jesus alles haben. Und Herr Jesus, du sitzt auf dem Thron, hilf uns das immer wieder neu zu verstehen, was das heißt, auch für unser Leben, dass du diesen Platz eingenommen hast. Wir sind so froh, dass niemand anders diesen Platz dir mehr streitig machen kann. Auch wenn Menschen es versucht haben und immer noch versuchen. Aber dieser Platz gehört dir. Und danke, dass wir dich eines Tages sehen werden in deiner Herrlichkeit und dass wir uns jetzt schon darauf freuen dürfen. So segne dein Wort an uns, auch das, was wir heute Morgen hören werden, dass wir dir darin begegnen. Dass wir hören können, Herr, was du uns sagen möchtest. Dass wir ruhig sein können vor dir. Dass wir zulassen können, Herr, was du berühren möchtest, auch in unserem Leben. Und wir beten, Herr, dass wir etwas verändert aus diesem Gottesdienst gehen dürfen. Amen. Ich lese uns aus Markus 11, ab Vers 27. Die Ereignisse nach der Tempelreinigung. Und sie kommen wieder nach Jerusalem. Und als sie in den Tempel umhergingen, kamen die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sagen zu ihm: In welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dass du diese Dinge tust? Jesus aber sprach zu ihnen: Ich will euch ein Wort fragen. Antwortet mir, und ich werde euch sagen, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Und sie überlegten miteinander und sprachen: Wenn wir sagen vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr ihm denn nicht geglaubt? Sollen wir aber sagen von Menschen? Sie fürchteten die Volksmenge. Denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet sei. Und sie antworteten und sagen zu Jesus: Wir wissen es nicht. Und Jesus spricht zu ihnen: So sage auch ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Wer ist Jesus? Die Frage scheint nie zur Ruhe zu kommen, nicht wahr? Sie wird immer wieder aufs Neue gestellt. Und wer jemand ist, ist ja auch unglaublich wichtig. Denn mit wem ich es zu tun habe, und wenn er jemand ist, das entscheidet womöglich darüber, was darf er mir sagen oder nicht? Was darf er von mir fordern oder nicht? Im Markus-Evangelium ging es um diese Frage, von Anfang an, besonders in der ersten Hälfte des Markus-Evangeliums, in den ersten 8 Kapiteln, ging es immer wieder um die Frage: Wer ist Jesus? Wer ist er? Diese große Frage sollte gerade in den ersten 8 Kapiteln beantwortet werden. Das hat Markus auch für uns getan. Aber sie kommt noch einmal auf. Jetzt gegen Ende seines Dienstes. Und zwar geballt. Noch einmal wird diese Frage gestellt, aber nicht von irgendjemand, sondern sie wird geschlossen gestellt von dem höchsten Gremium, das es in Israel gab. nämlich dem Sanhedrin, dem höchsten und wichtigsten Gremium. Die Frage, ihr Lieben, wer ist Jesus, wird immer wieder gestellt werden. Immer. Denn sie ist explosiv. Und der Text heute zeigt uns das noch einmal, wie explosiv diese Frage ist. Und wenn wir diese Frage, auch wenn wir diese Frage stellen, erwarten wir bloß keine ruhigen Fahrwasser. Je nachdem, mit wem wir reden, es wird heiß hergehen. Und die Frage ist, warum stoßen sich Menschen so sehr an dieser Frage? Und warum kommt sie immer wieder auf? Und warum lieben die anderen Jesus so sehr? Warum? Warum wehren Menschen sich so hartnäckig gegen den Anspruch, den Jesus stellt? Und warum lieben und dann beten die anderen ihn? Und ich denke, dieser Text gibt uns ein paar Antworten. Und diese Antworten werden sich dann auch noch durchziehen durch Markus 12, nämlich diese Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Geistlichen und der geistlichen Führung Israels wird noch anhalten. Es gibt Gründe, ihr Lieben, warum Menschen Jesus nicht folgen. Und dieser Text gibt uns mindestens, denke ich, drei. Denn es gibt, ihr Lieben, eine Eigenschaft an Jesus, die am meisten Eindruck gemacht hat auf seine Anhänger und bei seinen Gegnern den größten Anstoß hinterlässt. Was für eine Eigenschaft. Seine Exousia. Das ist das griechische Wort. Seine Autorität. Seine Vollmacht, seine Freiheit zu tun, was er tut. Das nennt man Exousia. Seine vollmächtige Autorität. Nichts hat Freund und Feind mehr erregt wie seine Autorität, die er für sich beansprucht. Über nichts gab es mehr Auseinandersetzung. Absolute und letzte Autorität. Und ihr Lieben, es ist bedeutsam, dass hier in diesem Text alle drei Gruppen erwähnt werden, aus der der 71-köpfige Hohe Rat, das jüdische Gremium, bestand. Hoher Priester, Schriftgelehrten und Älteste. Das heißt, ihr Lieben, Jesus steht jetzt hier im Tempel, im Herzen Israels, geschlossen vor der absoluten Autorität Israels, menschlichen Autorität. Darüber gab es nichts mehr. Sie waren Bundestag und Bundesgerichtshof in einem. Sie sind die Herren. Das, was Sie sagen, gilt. Sie sprechen das letzte Wort. Aber Sie sehen Ihre Autorität durch Jesus in Gefahr und zu Recht. Denn Markus hat uns von Anfang an immer wieder gezeigt, dass Jesus in seiner Autorität größer ist. Und wie hat er das getan? Wie hat Markus uns die Autorität Jesus vor Augen gemalt? Durch seine Vollmacht, nicht wahr? Durch sein vollmächtiges Lehren und Handeln. Und das beginnt schon mit dem ersten Wunder, mit der ersten Predigt in Kapernaum, wo die Leute dort sitzen und erschrocken sind, mit was für einer Vollmacht. Er lehrt nämlich nicht so wie die Schriftgelehrten. Und dann gleich das erste Wunder, eine Dämonenaustreibung mitten im Gottesdienst. Und dann ein Kapitel weiter, Kapitel 2. Jesus, öffentlich vergibt er einem Menschen seine Sünden. Er nimmt etwas für sich in Anspruch, was nur Gott tun darf. Und im gleichen Kapitel übergehend zu Kapitel 3 ging es um die Frage, wer ist Herr über den Sabbat? Über den heiligsten Tag, den die Juden halten. Und Jesus sagt, ich darf bestimmen, was am Sabbat geschieht oder nicht. Ich habe die Oberhoheit darüber. Und das Gleiche hat er uns einen Tag vorher gezeigt, als er durch den Tempel geht, und richtig aufräumt und sagt, ich bestimme, was im Tempel geschehen darf und nicht. Das ist ein enormer Anspruch. Und dennoch wird er hier von den Autoritäten hinterfragt. Jesu Autorität wurde damals hinterfragt, sie wird heute hinterfragt. Und die Frage ist, warum? Warum gibt es Menschen, die diese Frage nie in Ruhe lassen können? Warum diese Frage nie zur Ruhe kommt? Warum? Drei Gründe sehe ich in dem Text. Erstens, oder ich habe es genannt, Jesus, drei Gründe, warum Menschen nicht bereit sind, ihm zu folgen. Jesus, drei Gründe, warum Menschen nicht bereit sind, ihm und seiner Autorität zu folgen. Erstens, sie wollen sich seiner Autorität nicht unterwerfen. Zweitens, sie weigern sich, die Beweise aufrichtig zu prüfen. Und drittens, sie fürchten die Menschen mehr als Gott. Drei Gründe, warum Menschen nicht bereit sind, ihm zu folgen. Sie wollen sich seiner Autorität nicht unterwerfen. Die Verse 27 und 28. Also, wir haben Dienstag, wir sind in der Passionswoche. Sonntag kam Jesus auf einem Esel nach Jerusalem eingeritten, haben wir alles gesehen. Das war das erste Mal, dass er den Tempel besucht. Er geht in den Tempel, aber er verlässt den Tempel wieder stillschweigend, nur prüfend. Kommt einen Tag später, am Montag, zurück in den Tempel und räumt richtig auf. Schafft für uns ein Chaos. Schmeißt die Tische, alles um, was dort nicht nied- und nagelfest war. Und sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Er geht, aber er kommt am Dienstag zurück. Wir sind jetzt hier am Dienstag. Jesus kommt zurück nach Jerusalem und wieder in den Tempel nach diesem stürmischen Montag. Das heißt, Jesus läuft nicht weg. Jesus stellt sich immer noch zu dem, was er am Montag gemacht hat. Wir sind oft eher diese Art von Menschen. Wir sagen, okay, wir lassen einmal den Sturm durchfegen, machen das große Chaos und die Leute nach uns sollen aufräumen. Jesus nicht. Er stellt sich zu dem, was er am Montag gemacht hat. Er kommt zurück. Irgendetwas hat sich geändert. Der Tempelalltag ist zurück, aber irgendetwas ist anders. Sieht man daran, dass Jesus am Dienstag, obwohl es nur einen Tag später ist, nicht noch einmal durchfegt wie ein Wirbelsturm, sondern irgendwo hat sich was verändert. Er muss nicht noch mal aufräumen. Jetzt sind andere dran mit dem Aufräumen. Die Aufräumarbeiten liegen jetzt beim jüdischen Gerichtshof. Aber sie wollen nicht im Tempel aufräumen. Sie wollen mit Jesus aufräumen. Und ihr Lieben, dass sie hier die Frage nach seiner Vollmacht stellen, das hat nichts damit zu tun, dass sie über die Nacht einsichtig geworden sind, richtig? Dass sie auf einmal über Nacht gesagt haben, meine Zeit ist ja richtig, was Jesus da gemacht hat. Also das ist nicht der Grund, warum sie die Frage stellen. Man hört schon in der Art der Fragestellung, dass es keine suchende Frage, sondern eine hinterfragende Frage ist. Wir hören das ja manchmal, nicht wahr? Je nachdem. Menschen können die gleiche Frage stellen, richtig? Aber es ist allein am Ton und der Art der Frage, merken wir, was dahinter gesagt wird oder was eigentlich damit gemeint ist. Und so auch hier. Die Frage, die dahinter steht, wenn Sie fragen, mit welcher Vollmacht tust du das eigentlich? Welche Frage steckt dahinter? Weißt du eigentlich, was du da getan hast? Hast du auch nur die geringste Ahnung, mit wem du dich da anlegst? Das ist die Frage, die dahinter steht. Du hast irgendetwas in Autorität nicht verstanden. Sie wollen sich seiner Autorität nicht unterwerfen. Ihr Ziel ist es, ihn zu überlisten, ihn in Verlegenheit zu bringen, ihn zu entwerten. Und wenn er zugibt, wenn Jesus hier zugeben würde, dass er keine religiöse Legitimation hatte, das zu tun, hier im Tempel, dann wird er wahrscheinlich seine Gefolgschaft verlieren und der jüdische Rat könnte ihn als Störenfried abstempeln. Aber wenn er sagt, ich tat das mit göttlicher Autorität, dann wäre es wahrscheinlich möglich, ihn der Gotteslästerung zu überführen. Also egal, was Jesus sagt, so oder so, es wird schlecht für ihn ausgehen. Das war Ziel der Frage. Sie wollen sich seiner Autorität nicht unterwerfen. Ihr Lieben, wir alle haben eine Autorität, der wir folgen. Ob wir uns das eingestehen oder nicht. Aber wir haben irgendetwas, was uns antreibt. Irgendetwas, dem wir uns letztlich verschreiben. Weil wir müssen anbeten. Wir sind so geschaffen von Gott. Wir müssen etwas bewundern. Wir müssen etwas lieben. Sonst leben wir nicht. Aber für die meisten gilt, wie für den Sanhedrin, das sind wir selbst. Wir sind die Autorität über unser Leben. Wir bestimmen. Wir wollen uns nicht von anderen sagen lassen. Wir sind nicht wirklich daran interessiert, dass jemand über uns herrscht. Ich finde von C.S. Lewis aus seinem Werk Pardon, ich bin Christ, aus dem Kapitel Der neue Mensch, da schreibt er am Ende, ich denke, ein wirklich gutes Ende, wenn er darüber redet, wo wir landen, wenn wir sagen, wir sind selbstbestimmt und wir lassen keine Herrschaft über uns zu und wir lassen die Herrschaft Jesu nicht über uns zu. Und er schreibt dort, je mehr wir das, was wir jetzt unser Selbst nennen, aus dem Weg schaffen und von ihm, Jesus, regieren lassen, desto mehr werden wir wahrhaft wir selbst. Er hat all die verschiedenen Menschen erfunden, so wie ein Autor Figuren in einem Roman erfindet, als die wir gedacht waren. In diesem Sinne wartet unser wahres Selbst in ihm auf uns. Es hat gar keinen Sinn, ohne ihn ich selbst sein zu wollen. Je mehr ich ihm widerstehe und versuche, auf eigene Faust zu leben, desto mehr werde ich von meinen Erbanlagen, meiner Erziehung, meiner Umgebung und meinen natürlichen Begierden beherrscht. Geh auf die Suche nach dir selbst. Und du wirst auf die Dauer nur Hass, Einsamkeit, Verzweiflung, Wut, Auflösung und Verfall finden. Aber geh auf die Suche nach Jesus und du wirst ihn finden und mit ihm alles andere obendrein. Was versucht uns C.S. Lewis zu sagen? Was haben wir denn für Alternativen zu der Autorität Jesu? Uns selbst? Ja, wie wird denn das Ende davon aussehen? Da wird nicht viel von uns selbst, von dem, was wir denken, was wir selbst sind, übrig bleiben am Ende. Nicht viel, auf das wir am Ende stolz sein könnten. Drei Gründe, warum Menschen nicht bereit sind, Jesus zu folgen. Sie wollen sich seiner Autorität nicht unterwerfen. Zweitens, sie weigern sich, die Beweise aufrichtig zu prüfen. Die Verse 29 bis 32. Sie weigern sich, die Beweise richtig zu prüfen. Jetzt tritt Jesus ein und Jesus macht hier etwas, was er gerne tut. Er zwingt Menschen zum Denken. Ihr Lieben, Menschen herausfordern zum Denken, das ist ein legitimes, gutes, ein richtiges Mittel. Es gibt Bereiche des Glaubens, die einem Menschen zugänglich werden können, wenn er nur bereit ist, einmal unvoreingenommener zu denken. Und Jesus zeigt uns das auch hier. Zweimal fordert er sie heraus. Antwortet mir. Weil er schon ahnt. Ihr werdet diese Frage nicht ehrlich beantworten. Ihr werdet es nicht ehrlich beantworten. Und Jesus bringt eine andere Figur ins Spiel, nämlich Johannes den Täufer. Und wie er das macht, ist genial. Im Grunde sagt Jesus, hier schauen wir uns die Beweise einmal von dem an, der den Weg für mich geebnet hat, nämlich von Johannes, mit dem ich eng verbunden bin, mit dem Dienst von Johannes. Jesus fordert sie zweimal auf. Wie Jesus kam Johannes, um eine Botschaft der Umkehr zu bringen. Wie Jesus umging auch Johannes die Institution Tempel und alles, was dazugehörte. Johannes war beim Volk beliebt, wie Jesus. Man glaubte allgemein, dass sein Amt wirklich von Gott gegeben worden ist. Er hatte eine göttliche Legitimation, er brauchte keine menschliche. Die Menschen haben es gesehen und geglaubt. Und trotz dieser Legitimation lehnten die religiösen Führer es ab, als man Johannes in den Kerker warf und als Herodes ihn später hinrichten ließ. Und sie krümmten keinen Finger. Damit haben sie im Grunde ihre Antwort gegeben, wer für sie Johannes war. Und Jesus argumentiert, mein Anspruch auf Autorität stützt sich auf die Möglichkeit eines direkten von Gott verlegenen Dienstes ohne menschliche Bestätigung wie bei Johannes. Und wenn ihr den Dienst von Johannes am Ende seines Lebens nicht in der Lage seid zu beurteilen, als die geistliche Führung Israels, was eure Aufgabe ist, dann könnt ihr auch mein Leben nicht beurteilen. Dann seid ihr auch dazu nicht in der Lage und nicht qualifiziert. Könnt ihr euch noch erinnern, wie Markus sein Evangelium begann? Wie das angefangen hat? Am Anfang tat er etwas, was einzigartig, was wir eigentlich sonst so weit im Evangelium so gut wie nie wieder sehen. Er zitiert Altes Testament. Er zitiert aus Jesaja und aus Maleachi. Und er sagt dort, so beginnt das Evangelium, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wie in dem Propheten Jesaja geschrieben, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Ihr Lieben, diese beiden Zitate, direkt von Anfang an, zeigen, wie eng der Dienst des Johannes mit Jesus verknüpft sein wird und dass Johannes Verheißungen erfüllt, die Gott schon vor Jahrhunderten gegeben hat. Die Schrift hat sein Kommen angekündigt und das ist nachprüfbar für jeden. Das heißt, die Beweise sind da. Dafür, wer Johannes war und welche Autorität er hat. Die Beweise sind da. Wenn Jesus fragt, war die Taufe von Menschen oder vom Himmel? Von Gott. Die Beweise sind da. Genug. Aber sie weigern sich, diesen Hinweisen nachzugehen und aufrichtig zu prüfen. Sie weigern sich. Und ihr Lieben, das ist das eigentliche Problem, das uns hier in dieser Geschichte vor Augen, aber auch mit Menschen heute, die Weigerung, wirklich die Hinweise zu prüfen. Es war damals so, es ist heute so. Für so viele Menschen gilt, das eigentliche Problem sind nicht die Beweise, sondern das Herz. Unser Herz. Ich mag mein Leben und also verschließe ich meine Augen, verstopfe meine Ohren. Und wenn Menschen einmal an diesem Punkt sind, dann gibt es nicht mehr viel, was du tun kannst. Aber wir können etwas tun und das zeigt uns Jesus hier nämlich auch. Was ist, wenn wir mit solchen Menschen zu tun haben? Was dann? Ein bisschen können wir tun. Egal wie weit Menschen sich von der Wahrheit über Jesu Autorität entfernt haben, wir können sie immer noch herausfordern zu denken. Egal wie weit weg sie sind. Egal wie oft sie Jesu Autorität abgelehnt haben, wir können sie herausfordern zu denken. Und wie Jesus letztlich ihnen zu sagen, prüft die Hinweise noch einmal. Geht dem noch einmal nach, lest es noch einmal. Es gibt eine Menge Dinge, die für Jesus sprechen. Fordere Menschen auf, unvoreingenommen die Beweise für Jesus zu prüfen. Fordere sie auf. Auch intellektuell fordere sie auf. Geh den Hinweisen nach, lies es und versuch so aufrichtig wie möglich, es zu lesen, es noch einmal zu prüfen. Drei Gründe, warum Menschen nicht bereit sind, Jesus zu folgen. Sie wollen sich seiner Autorität nicht unterwerfen. Sie wollen die Beweise nicht wirklich überprüfen. Und letztens, sie fürchten die Menschen mehr als Gott. Sie fürchten die Menschen mehr als Gott. Die letzten zwei Verse. Zum Ende wird noch einmal deutlich, ihr Lieben, dass die Frage, die sie gestellt haben, keine wirkliche Frage ist, nicht wahr? In welcher Vollmacht Jesus den Tempel wirklich gereinigt hat. Sie wägen ihre Optionen ab und denken darüber nach, okay, je nachdem, welche Antwort wir geben, bekommen wir entweder, und davor haben wir Angst, wenn wir die Antwort sagen, okay, es war von Gott, dann wird er fragen, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Und dann sitzen wir in der Falle. Warum haben wir ihm denn nicht geglaubt? Warum sind wir ihm nicht nachgegangen? Warum haben wir ihn nicht von Herodes bewahrt oder befreit? Und wenn wir sagen von Menschen, dann verlieren wir unsere Autorität vor Menschen, unser Ansehen. Also, das ist eine Frage. Merkt ihr, wie Jesus das umdreht? Egal, was sie sagen, es wird schlecht für sie ausgehen. Und so weise sind sie. Also, was tun sie? Sie geben eine heuchlerische Antwort. Wir wissen es nicht. Und Jesus sagt, falsch. Ihr wisst es. Nur ihr wollt nicht. Ihr wollt nicht. Und aus diesem Grund werdet ihr von mir auch keine Antwort hören. Menschenfurcht, ihr Lieben. Was werden Menschen sagen? Was werden meine Nachbarn sagen? Was werden meine Eltern sagen? Meine Kollegen? Meine Familie? Meine Vereinskollegen? Wenn ich mich Jesus so öffne, was werden sie sagen? Das hat einen Einfluss auf uns oder nicht? Das tut etwas mit uns. Weil wir überlegen uns dann im Voraus schon öfters, soll ich jetzt was sagen, soll ich nichts sagen, kann ich was sagen, wie werde ich dastehen? Wir haben jetzt wir leben seit Wochen auf einer Baustelle, Lena und ich, bei uns ist das Dach gemacht worden. Und wir hatten da viele Möglichkeiten, weil wir ja auch im obersten Stockwerk wohnen, dass wir dort dann mit den Dachdeckern, oder ich war ja öfters auch zu Hause, mit den Dachdeckern dann auch kommunizieren konnten. Und Dachdecker sind ja schon ein raues Gewerbe, nicht wahr? Also, oho. Ja, zumindest wenn die miteinander reden, also da schlackerst du mit den Ohren, was die sich gegenseitig an die Köpfe schmeißen können. Ja, und dann gab es einen Moment, ne, wo ich über die schöne Aussicht sprach und sagte, okay, da standen mal Bäume, die haben uns mal den Aussicht versperrt. Und dann fingen meine Frau und ich, wir fingen an zu beten. Und ein paar Wochen später verschwanden die Bäume. Also die Stimmung hättet ihr ja nicht besser einfangen. In dem Moment war erstmal Ruhe im Saal. Klar, die wussten gar nicht, was ist das für ein Kauz? Aber ich hatte den Eindruck, es kam irgendwo an. Sie wussten nicht viel damit anzufangen. Aber irgendwas hat es getan. Und am Ende bin ich doch dankbar dafür. Und ich denke, Gott kann es vielleicht sogar gebrauchen. Ich denke, dass es in manchem sogar auch den Kontakt zu dem einen oder anderen Dachdecker auch gefördert hat. Aber was werden Menschen denken oder sagen? Was werden sie denken oder sagen, wenn wir uns so zu Jesus stellen? Und Markus, ihr Lieben, lädt uns ein hier mit diesem Text. Wenn wir es nicht schaffen, Jesus vor Menschen zu bekennen, zu fragen, sei mal ehrlich mit dir. Sei mal ehrlich mit dir selbst. Und auch mit Menschen, denen du Jesus bringen willst. sie herauszufordern, ehrlich mit sich selbst zu sein. Warum folgst du Jesus nicht? Warum willst du nicht? Was ist der wirkliche Grund? Was ist der eigentliche Grund? Wie viel von unserem Zögern und von unserem Zweifeln, von den unbeantworteten Fragen, die wir scheinbar haben, um Jesus nicht zu folgen, dient letztlich nur als Maskerade, um uns dahinter zu verstecken? Und wir dürfen Menschen auffordern, noch einmal, schau von Neuem ins Gesicht Jesu. Schau dir an, wie er die ungeliebten Menschen liebt. Hör noch einmal auf seine Worte, die er spricht. Denk noch einmal über seinen Anspruch nach. Und wir können das sagen, immer und immer und immer wieder. Und dann den Menschen sagen, dann sei bereit, dich auf Jesus einzulassen. Ihr Lieben, Jesus ist die höchste Autorität. Ob Menschen das akzeptieren oder nicht. Jesus ist die letzte und höchste Autorität. Und irgendwann ist die Zeit, nach der Vollmacht Jesu ehrlich zu fragen, um. Es gibt eine Zeit, da kannst du diese Frage, es gibt eine Zeit, wo du diese Frage stellen kannst, aber irgendwann nicht mehr. Und wenn du diese Frage hinauszögerst, obwohl diese Frage schon hundertfach beantwortet worden ist, dann kannst du diese Frage nicht mehr ehrlich stellen. Irgendwann fragt man nicht mehr, weil man eine ehrliche Antwort sucht, sondern irgendwann will man von oder über Jesus etwas hören, was einem Rechtfertigung gibt für die dauerhafte Unentschlossenheit, in der man leben will. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Fragst du diese Frage noch nach der Autorität Jesu? Hast du sie für dich beantwortet? Inwieweit hast du sie für dich beantwortet? Wo auch immer wir jetzt stehen oder die Menschen, die wir gerne bei Jesus sehen wollen, wo auch immer sie stehen, ihr Lieben, am Ende wird es niemanden mehr geben, der Jesu Autorität noch in Frage stellen wird. Denn die Frage, wer ist Jesus, kommt eines Tages vollkommen zur Ruhe. Irgendwann wird diese Frage nicht mehr gestellt werden. Und Paulus beschreibt uns diesen Moment im Philipperbrief, nämlich in Philipper 2, wo er dann sagt, die verheißungsvollen Worte: Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Am Ende wird niemand mehr die Frage stellen. Dieser Moment wird kommen. Sie wird für jeden ohne Zweifel beantwortet sein. Niemand wird diese Frage dann jemals mehr stellen, weil es offensichtlich ist, dass Jesus die höchste und letzte Autorität ist. Und all die Menschen, die uns jetzt begegnen und das verneinen, irgendwann wird es so ankommen. Aber das Schöne ist, ihr Lieben, wir müssen nicht so lange warten. Wir dürfen es jetzt, im Hier und Jetzt schon tun. Jesu Autorität anerkennen und dadurch leben. Dazu möge er uns Gnade schenken. Amen.